Allein wenn man sich vor Augen führt, dass auf der Klosterinsel Reichenau im frühen 9. Jahrhundert, das können wir auch historisch fassen, über 400 Handschriften gelagert waren in der Bibliothek. Zum Vergleich, andere Klöster in der Zeit hatten häufig nur eine Handvoll Handschriften. Also das war um das X-fache potenziert. Das war wirklich ein Wissensspeicher in Europa und entsprechend ja, vielleicht auch die klügste Insel im Mittelalter.
Die klügste Insel im Mittelalter? Damit ist die Klosterinsel Reichenau gemeint. Für die neueste Ausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst, habe ich Marvin Gedig vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe ins Alpha und Omega Studio eingeladen. Er hat eine große Jubiläumsausstellung zu 1300 Jahren Reichenau mit vorbereitet und mitgestaltet und er weiß einfach unglaublich viel und Interessantes zu erzählen über die Reichenau, diesen göttlichen Flecken Erde mitten im Bodensee. Marvin Gedig erzählt zum Beispiel vom Mönch und Universalgelehrten Hermann dem Lahmen, der bewandert war in Musik, Naturwissenschaften, Mathematik und Astronomie, trotz einer körperlichen Beeinträchtigung und als Stephen Hawking des Mittelalters gilt. Und wie diese Klosterinsel mit ihren Mönchen damals vor über 1000 Jahren Europa, ja weltweit vernetzt war, das hat mir echt imponiert. Ohne Internet, ohne Telefon oder sonstige technische Hilfsmittel. Wir entführen Sie in der nächsten halben Stunde auf einen göttlichen Flecken Erde mitten im Bodensee auf die Klosterinsel Reichenau. Vor 1300 Jahren wurde die Klostertradition dort begründet, der Legende nach. Und im Mittelalter war die Insel mit ihrem Kloster die klügste Insel Europas, so hat ein Kunstkritiker geurteilt. Eine Insel mit besonderen Schätzen, mit einer eigenen Sprache und mit drei eigenen Inselfeiertagen. Und an einem davon, am 25. April, dem Festtag des heiligen Markus, war mein Kollege Johannes Zeugner mit der Kamera auf der Insel.
Auf der historischen Klosterinsel Reichenau, die dieses Jahr ihr 1300-jähriges Bestehen feierte, wurde das Münster St. Maria und Markus vom Papst mit dem Ehrentitel einer Basilica Minor ausgezeichnet. Diese seltene Auszeichnung, reserviert für bedeutende katholische Gotteshäuser weltweit, wurde mit einem feierlichen Gottesdienst im Rahmen des traditionellen Reichenauer Markusfestes verliehen. Der Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll weiß um die historische Bedeutung dieser Anerkennung.
Also für uns ist es ein sehr wichtiger Tag. Vor 1300 Jahren, genau am 25. April 724, wurde hier das Kloster gegründet und damit auch die Gemeinde. Wir feiern sozusagen also die Gesamtgeschichte Gemeinde und Kloster. Jetzt in diesem Jahr.
Der Festgottesdienst, geleitet vom Erzbischof der Diözese Freiburg, Stefan Burger, markiert einen bedeutsamen Moment in der Geschichte dieser Insel. Doch wie wird man überhaupt Basilica Minor?
Also es ist so, bedeutende Kirchen können Basilika werden, die werden von Rom aus ernannt. Das drückt ihre besondere Dignität, ihre Würde aus und ihre Bedeutung nicht nur hier für die Raumschaft, sondern auch darüber hinaus für die ganze Region, aber auch sagen wir mal, für die ganze umliegenden Kirchen. Es ist eine zentrale Kirche. Dadurch. Das wird anerkannt. Das Münster selber war natürlich immer schon bedeutend, aber das wird sozusagen offiziell von Rom anerkannt.
Das Münster auf der Reichenau ist jetzt also eine Basilica Minor. Übersetzt eine kleine Basilika. Weltweit gibt es nur vier weitere und die stehen alle in Rom. Aber wie genau läuft so eine Erhebung ab?
Die Kirchengemeinde hat den Antrag gestellt, der Erzbischof hat den unterstützt und in Rom wurde dann sozusagen das Dekret, die Erhebung zur Basilica Minor, ausgestellt.
Und über die Erhebung sowie die lange Geschichte der Reichenau freuen sich auch die zahlreichen Besucher, Gäste und Gläubigen.
Es ist was Besonderes. Ich bin Katholikin und wenn man so eine Erhöhung bekommt vom Papst direkt, das ist was ganz Besonderes.
Ein großes Erlebnis, um zu sehen, wie hier auf der Reichenau noch die Heiligen verehrt werden und gerade der heilige Markus und die heilige Maria, die eben hier das Patrone des Klosters sind.
Nach dem Festgottesdienst wurde in wertvollen Goldschreinen aus dem 14. Jahrhundert die Reliquien des heiligen Markus mit einer Festprozession über die Reichenau getragen. Das Ganze wurde begleitet von der Reichenauer Bürgerwehr, die ebenfalls auf eine 900 Jahre alte Geschichte zurückblickt.
Das ganz Besondere ist, wir sind alles Reichenauer und es ist, wir sind stolze Reichenauer, hier auf der Insel zu sein und so etwas durchführen zu dürfen. Und das schon seit über 900 Jahren.
Die Erhebung zur Basilika ist aber nur ein kleiner Teil des gesamten Jubiläums der Insel Reichenau. Das ganze Jahr über finden verschiedene Projekte und Veranstaltungen statt, zum Beispiel Freilichtspiele sowie ein Musikfestival. Und die Landesausstellung Klosterinsel Reichenau, Welterbe des Mittelalters, bietet zudem eine eindrucksvolle Möglichkeit, die bedeutende Geschichte der Insel hautnah zu erleben. Es ist also viel geboten auf der Klosterinsel Reichenau.
Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau, so heißt die große Landesausstellung zum Jubiläum auf der Reichenau, die das Badische Landesmuseum in Karlsruhe zusammengestellt hat und im Archäologischen Landesmuseum Konstanz präsentiert, mit einer Menge an Schätzen, die uns die große Geschichte der Klosterinsel etwas näher bringen. Und mitgearbeitet an der Ausstellung hat Marvin Gedig, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesmuseum. Herr Gedig, wie hat diese große Geschichte auf der Reichenau ihren Anfang genommen?
Die Geschichte der Reichenau beginnt mit Pirmin, einem Wanderbischof, den wir kaum weiter verorten können, woher er eigentlich kommt. Er kommt aber auf die Insel und in dem Moment fliehen die Schlangen. Also es wird in der Legende davon berichtet, dass die Insel ein Urwald war und er sie erstmal befreien musste, um einen paradiesischen Ort dann am Ende zu schaffen. Wie gesagt, legendenhaft, das begegnet uns in anderer Form beispielsweise auch in Irland, wo der heilige Patrick auch Schlangen und Ungetüm vertrieben hat. Aber mit diesem Pirmin, der doch tatsächlich auch historisch fassbar ist, der auch noch weitere Kloster gründet, beginnt die Klostergeschichte auf der Reichenau.
Ich habe eben gesagt, die Klosterinsel Reichenau gilt manchen als klügste Insel Europas für eine gewisse Zeit, so von 800 bis 1200 etwa. Ist diese Zuschreibung berechtigt?
Ich würde schon sagen, dass das berechtigt ist. Also allein, wenn man sich vor Augen führt, dass auf der Klosterinsel Reichenau im frühen 9. Jahrhundert, das können wir auch historisch fassen, über 400 Handschriften gelagert waren in der Bibliothek. Zum Vergleich, andere Klöster in der Zeit hatten häufig nur eine Handvoll Handschriften. Also das war um das X-fache potenziert. Das war wirklich ein Wissensspeicher in Europa und entsprechend ja vielleicht auch die klügste Insel im Mittelalter.
Prächtige Handschriften, haben Sie eben schon erwähnt, sind dort entstanden auf der Klosterinsel Reichenau, die zum UNESCO-Welterbe auch zählen. Wie zum Beispiel der berühmte Eckbert-Psalter, den zeigen wir jetzt mal hier. Aus dem sehen wir mal zwei Seiten und die sind auch in der Ausstellung in Konstanz zu sehen. Was macht so ein Psalter so wertvoll?
Naja gut, jetzt bei dem Eckbert-Psalter sieht man es, glaube ich, schon wirklich auch an der Gestaltung dieser beiden Seiten, die wir zeigen. Sie sind auf einem Purpurgrund, finden wir diese äußerst detailreiche und qualitätsvolle Darstellungen. Und dazu die Verzierung mit Gold. Also da haben wir schon einfach auch materielle Werte, die damit natürlich verbunden sind. Das Pergament, Tierhaut, also da musste man auch schon eine entsprechend große Schaf- oder Ziegenherde haben, um überhaupt genug Beschreibmaterial am Ende zu haben. Und ja, das macht diese Handschriften aus einer materiellen Sicht wertvoll. Aber wie auch schon erwähnt, wir begegnen auf der Reichenau eben auch besonders kunstfertigen Buchmalern, die hier tätig sind. Buchmaler, die auch wieder europaweit geschätzt werden, denn diese Handschriften werden tatsächlich in Auftrag gegeben und haben sich entsprechend über die letzten Jahrhunderte auch dann in ganz Europa verteilt und werden jetzt erstmals seit teilweise über 1000 Jahren wieder an den Ort ihrer Entstehung, an den Bodensee, zurückgeführt. Und das freut uns ganz besonders, dass wir dann da auch Stücke aus diesem UNESCO-Weltdokumentenerbe zeigen können. Insgesamt sind es 10 Stücke, die da ausgezeichnet wurden. Und es zeugt auch wirklich von der Bedeutung der Reichenau, die einerseits in ihren Handschriften ausgezeichnet ist, aber auch die Klosterinsel selbst ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe, ein doppelter UNESCO-Status. Und das ist wirklich außergewöhnlich.
Aber es gibt auch etwas banalere Schriften zu sehen, sage ich mal. Hier haben wir zum Beispiel ein Reichenauer Schulheft, könnte ein Vokabelheft sein, was da zu sehen ist. Was hat es damit auf sich? Also es gab auch eine Schule dort oder mehrere Schulen?
Genau, also die wichtigste Disziplin im Kloster war erstmal Latein zu erlernen, Latein zu verstehen, weil natürlich die Bibel in dieser Zeit vor allem auf Latein kommuniziert wurde und die Mönche wollten ja die Glaubensinhalte lernen, entsprechend mussten sie auch Latein verstehen. Und da sehen wir einfach in diesem ganzen Komplex Klosterschule, dass da entsprechende Lehrmaterialien auch vorhanden waren oder wie eben hier in diesem Schulheft ein Mönch sich wohl auch eigene Notizen gemacht hat, aber eben nicht nur in Latein. Auf der aufgeschlagenen Seite sehen wir auch griechische Schrift. Also da war man auch in anderen Sprachen bewandert. Und es war tatsächlich ein irischer Mönch, der dieses Schulheft verfasst hat. Denn in diesem Schulheft finden wir auf anderen Seiten dann auch altirische Gedichte, zum Beispiel über Pangurban, den weißen Kater. Da wird beschrieben, beschrieben, wie der Mönch und der Kater quasi ihren Professionen nachgehen. Der Kater jagt die Mäuse und der Mönch jagt gewissermaßen dem Wissen hinterher. Also hier am Bodensee, auch wenn man es da gar nicht vermuten würde, auch wichtige Textzeugnisse, zum Beispiel vom Altirischen, was sich dann auf der Insel selbst gar nicht so überliefert hat.
Aber so alte Schulbänke oder Schulstühle findet man nicht mehr, oder? Die gibt es nicht mehr.
Wären mir jetzt zumindest unbekannt. Mhm. Genau, also da vor allen Dingen diese schriftliche Überlieferung, die wir da noch haben.
Aber es ist ja auch toll, dass man so ein altes Schulheft noch hat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen ja auch nicht nur diese sprachliche Komponente dahinter, sondern in diesem Schulheft finden sich auch weitere Notizen zur Arithmetik, zur Astronomie. Also es war schon ein bunter Fächerkanon, der da an dieser Klosterschule gelehrt wurde. Aber wie gesagt, der Fokus lag eindeutig darauf, Latein zu verstehen, Latein zu lehren, damit man eben die Glaubensinhalte dann auch vermittelt bekommt.
Reichenau nicht nur ein religiöses und kulturelles Zentrum für Buchkunst, wie wir es eben beschrieben haben, oder auch für Musik, sondern zum Beispiel auch für die Gartenbaukunst. Es ist ein neuer Klostergarten angelegt worden bei der Kirche Mittelzell. Wir sehen hier jetzt nochmal ein Bild aus dem alten Klostergarten. Welcher Mönch hat sich da besonders verdient gemacht bei der Gartenbaukunst?
Das war Walafrid Strabo, der so im 9. Jahrhundert gelebt hat. Das 9. Jahrhundert insgesamt eines der Blütejahrhunderte der Reichenau. Also da finden wir ganz, ganz viel von dem, was auch in der Ausstellung dann zu sehen ist. Und Walafrid Strabo ist ein Tausendsasser, ein Multitalent gewesen. Also an ganz, ganz vielen Projekten, die hier im Kloster Reichenau in der Zeit realisiert werden, war er beteiligt. Er war auch als Hofdichter tätig. Also das zeugt auch von seinem lateinischen Genie. Also er konnte wirklich mit den Versen und den Wörtern spielen. Das war auch am Kaiserhof geschätzt.
Wäre er heute vielleicht Poetry Slammer oder sowas?
Womöglich, ja, womöglich. Mhm. Und in dieser Funktion oder in dieser Tätigkeit hat er dann auch ein Gedicht über den Gartenbau geschrieben. Da beschreibt er nicht nur, wie so ein Garten aufgebaut zu sein hat, sondern auch, welche Pflanzen darin anzubauen sind. Und die Klostergärten heute beziehen sich gewissermaßen auf dieses Gedicht, in dem diese teils auch medizinischen Pflanzen darin jetzt wieder angepflanzt werden. Daneben gibt es noch den St. Galler Klosterplan, ja auch ein sehr bedeutendes Dokument des Mittelalters, was auch eigentlich auf der Reichenau entstanden ist. Und das ist jetzt auch eine neue Forschungserkenntnis der letzten Jahre, die gewissermaßen im Zuge dieses Ausstellungsprojektes auch entstanden sind, dass auch Walafrid Strabo am St. Galler Klosterplan mitgewirkt hat. Das ist für den Gartenbau insofern nochmal relevant, weil da auch verschiedene Gärteneinheiten verzeichnet sind. Also wir haben da einen Nutzpflanzengarten, einen Heilkräutergarten oder eben auch einen Kreuzgang oder den Mönchsfriedhof, auf dem dann auch Obstbäume angebaut werden. Also hier verschiedene Quellen zum Gartenbau und das macht die Reichenau gewissermaßen auch nicht nur zur klügsten Insel, sondern vielleicht auch zu einem frühmittelalterlichen Gartenbauzentrum.
Und ist ja auch bis heute bekannt als Gemüseinsel,
die Richtig, Reichenau. Genau.
Ja. Es gibt noch einen anderen bekannten Mönch, nämlich Hermann den Lahmen. Mhm. Das war ein sozusagen Universalgelehrter, auch ein Tausendsasser, könnte man sagen. Ja. Er war also bewandert in Musik, in Naturwissenschaften, in Mathematik, in Astronomie. Mhm. Er hat sich für die Sternenkunde eines Astrolabiums bedient. Wir sehen hier mal so ein Instrument. Was macht man damit genau?
Also vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Hermann der Lahme dann im 11. Jahrhundert, also so gut 200 Jahre später als Walafrid Strabo. Aber wir sehen, das ist immer noch so diese Blütephase des Klosters Reichenau. Und vor allen Dingen unter Hermann dem Lahmen und auch unter seinem Abt Bern war die Reichenau wirklich, abgesehen von dieser Handschriftenmenge, die wir schon umrissen haben, auch wirklich in einer Vorreiterrolle, was heute würden wir das als Wissenschaft begreifen. Wir sagen in der Ausstellung eher Gelehrtenkultur, weil Wissenschaft immer so sehr modern konnotiert auch ist. Aber er verarbeitet letztendlich arabisches Wissen aus dem islamischen Spanien, bedient sich dieses Astrolabiums, was auch aus dieser Region kommt und schreibt dafür ein Handbuch. Mit diesem Astrolabium kann ich den Himmel gewissermaßen vermessen, den Sternenhimmel. Und er schreibt ein Handbuch, er schließt damit dieses Messinstrument für das christliche Europa. Und das war wichtig, weil die Gelehrtenkultur in dieser Zeit vor allem auch darauf ausgerichtet war, den Dienst an Gott zu ermöglichen oder zu vereinfachen. Und die Sternenkunde hilft mir da unter anderem, Kalenderberechnungen vorzunehmen und dann zu bestimmen, wann Ostern stattfindet, weil das ja jetzt nicht wie Weihnachten, 24., 25. Dezember, ein fixes Datum ist, sondern sich immer auch an dem Mondkalender orientiert. Und diesen Mondkalender muss ich dann mit dem Sonnenkalender abgleichen. Und das hat man eben nicht jedes Jahr neu beobachtet, sondern man hat da auch schon sehr früh mathematische Formeln entwickelt. Da sind wir dann auch dabei, warum die Mathematik wichtig ist, um diese Kalender quasi in ein Verhältnis letztendlich zueinander zu setzen und dadurch für die nächsten Jahrhunderte quasi schon zu prognostizieren, wann dann Ostern zu feiern ist.
Und warum hatte er den Beinamen der Lahme, Hermann der Lahme?
Er scheint körperlich beeinträchtigt gewesen zu sein. Interessanterweise äußert er sich gar nicht selber dazu. Also für ihn scheint es vielleicht gar nicht so ein Problem gewesen zu sein. Aber zwei seiner Mitmönche berichten uns davon in schriftlichen Überlieferungen. Aber ja, wir können nicht so wirklich fassen, in welcher Form er wirklich beeinträchtigt war. Es ist davon die Rede, dass er wohl nicht gehen konnte, etc. Die moderne Wissenschaft nimmt da immer ein bisschen Abstand davon, dann Zuschreibungen oder so medizinische Diagnosen zu machen. Wir können wohl einfach sagen, dass er da auf die Mithilfe seiner Mitbrüder angewiesen war. Und deswegen wird er ja auch so gemeinhin als der Stephen Hawking des Mittelalters beschrieben, weil er eben auch diesen genialen Verstand mitgebracht hat.
Wir wollen jetzt noch mal einen Blick werfen auf die Kirchengeschichte der Klosterinsel. Es gibt ja insgesamt drei Kirchen auf der Insel, in Oberzell, in Mittelzell und in Niederzell. Und die in Mittelzell, das heutige Münster St. Maria und Markus, das ist frisch ernannt zur Basilika Minor, wie wir ja vorhin gehört haben, damit begann die Kirchengeschichte auf der Insel. Und wir haben hier noch mal Aufnahmen, wie es heute aussieht auf der Insel. Das war die Kirche für das Kloster, also dieses große Münster. Und jetzt gehen wir in die filmische Rekonstruktion, mal 1300 Jahre zurück. Und Herr Gedig, Sie erklären uns ein bisschen, was man da sieht, was da rekonstruiert wurde.
Also ganz spannend, hier ist vor allen Dingen dieses Viereck in der oberen rechten Ecke, was jetzt hier so aufploppt. Das ist nämlich ein Vorgängerbau, auf den die erste Kirche dann Bezug nimmt. Also ich hatte von dieser legendenhaften Gründung und dem Urwald bei Pirmin berichtet. Inzwischen wissen wir, die Reichenau war durchaus vorbesiedelt und eben nicht unbedingt dieser Urwald mit den Schlangen, der da so vermittelt wird. Jetzt sehen wir hier auch den Innenraum. Das ist natürlich dann immer das Problem auch in der Rekonstruktion. Also wir können uns das in Teilen auch wohl durchaus noch schmuckvoller vorstellen. Aber
ausgemalter irgendwie.
Womöglich. Aber da wir da teilweise dann, wenn überhaupt, noch Fundamentreste haben, kann man das nur so im Groben bestimmen, wie überhaupt die Ausmaße der Kirche sind. Das erste jetzt noch ein eher einfacher Bau. Um 813, 816 entsteht dann unter Abt Heito eben diese Doppelanlage, die schon mehr nach dem aussieht, was wir heute als Kirche verstehen. Da auch ganz spannend diese beiden Querhäuser, die wir gerade gesehen haben. Also es war der Funktion nach auch wirklich zwei Kirchen, die da nacheinander hochgezogen wurden. Hier dann entsprechend einige Innenaufnahmen. Ja. Die Klosterkirche entwickelt sich dann entsprechend weiter. Wichtig, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, sind dann die Reliquien auf der Reichenau. Mhm. Und die adressiert man dann unter anderem auch mit diesem Rundbau ganz links. Der wird nämlich beispielsweise der Grabeskirche in Jerusalem nachempfunden, weil da eben auch das Heiligblut aus Jerusalem kommt. Also da findet ein ganz aktiver Bezug statt. Und die Klosterkirche, das Münster, entwickelt sich dann zunehmend zu dem, was wir auch vorhin schon vom heutigen Zustand gesehen haben. Wir sehen auch hier wieder ganz links, dass da im 15. Jahrhundert noch dieser Hochchor entsteht, der auch heute noch gewissermaßen aus der Silhouette des Münsters herausragt und man sich fragt, hat man sich vorgenommen, da diese Kirche einmal komplett gotisch zu überformen und hat das gar nicht mehr stattgefunden? Ja. Oder was war so ein bisschen der Hintergedanke dahinter? Diesen Lettner, den wir da gerade noch im Durchflug sehen, den gibt es heutzutage natürlich nicht mehr. Da steht inzwischen so ein barockes Gitter, aber so in der Anmutung geht es doch jetzt zunehmend auch mehr in das, was wir aus dem heutigen Zustand kennen.
Ja, und so ist die Kirche jetzt das Münster so heute in etwa. Wir werden
bei diesen Rekonstruktionen auch immer wieder problematisch. Es ist natürlich jetzt erstmal eine sehr singuläre Darstellung des Ganzen. Mhm. Also wir müssen uns diesen Klosterbezirk mit sehr vielen Gebäuden noch drumherum vorstellen. Aber auch da haben wir einfach das Problem, wir wissen nicht so wirklich, wie das ausgesehen hat und entsprechend nimmt man in der Wissenschaft dann eher Abstand davon, etwas darzustellen, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht, sondern hat eher diese singuläre Erscheinung dann in der Rekonstruktion.
an diesem Kirchenbau oder an diesen Kirchenbauten nacheinander durch die Jahrhunderte sieht man auch, welchen Aufschwung die Klosterinsel genommen hat. Und was ich auch besonders beeindruckend finde, ist die europaweite Vernetzung. Also ja ganz ohne Internet, ja, was wir heute als selbstverständlich haben. Wir schauen hier mal auf eine Ausstellung, auf eine Europakarte, die sich in der Ausstellung findet. Und da ist Reichenau verzeichnet, aber auch so Städte wie Aachen oder Paris und London. Also reichten die Verbindungen der Mönche damals wirklich so weit bis nach Paris und London?
Ich würde sogar sagen, noch viel, viel weiter. Also wir reden immer von der europaweiten Vernetzung, aber gerade für diese mittelalterliche Welt würde ich fast von einer globalen Vernetzung sprechen. Die Welt natürlich etwas kleiner, vor allen Dingen auf diesen Mittelmeerraum auch begriffen. Aber ja, natürlich. Also den Kaiserhof in Aachen hatte ich gerade schon kurz auch angesprochen bei Walafrid Strabo. Aber auch Paris und London, da können wir teils engere oder auch losere Beziehungen nachweisen. Gerade auf die britischen Inseln. Wir hatten ja auch schon das Schulheft besprochen von einem irischen Mönch. Also wir haben sehr starke irische Einflüsse und auch englische Könige wie der Herr Athelstan, der so, glaube ich, um 900 regiert hat, ist dann auch im sogenannten Reichenauer Verbrüderungsbuch eingetragen.
Da werfen wir gleich noch einen Blick rein. Das heißt aber auch, die Mönche saßen nicht nur hinter Klostermauern und haben gebetet.
Ja,
die waren auch als Diplomaten sozusagen unterwegs.
Also gerade bei den Äbten wissen wir auch, dass die sehr viel rumgekommen sind. Also sie haben schon vollkommen zu Recht diese Diplomatendienste angesprochen. Also Walafrid Strabo stirbt auf einer solchen Diplomatenreise, indem er in der Loire im heutigen Frankreich ertrinkt. Der gerade erwähnte Heito bzw. sein Vorgänger reist dann auch nach Byzanz, also sehr weite Diplomatenreisen. Inwieweit das auf den gemeinen Mönch dann immer so zugetroffen hat. Also
vielleicht eher was für die Großkopferten.
Ja, also ich würde sagen, man hatte schon auch viel schriftlichen Austausch, aber inwieweit sie dann auch wirklich immer vor die Tür getreten sind, kann man nicht immer so sagen.
Verbrüderungsbuch haben Sie angesprochen. Das zeigen wir mal. Erstmal in Gänze eine Seite und dann noch einen kleinen Ausschnitt daraus. Das ist auch so ein Beispiel für die Vernetzung. Wer hat sich da eintragen lassen oder wer wurde da eingetragen?
Vielleicht erstmal zum Grundgedanken des Verbrüderungsbuches. Also nach mittelalterlicher Vorstellung kann ich beten für mein Seelenheil. Sie beten für sich, ich bete für mich. Aber wir können ja auch sagen, ich bete für mich und für Sie und Sie beten für sich und für mich. Dann ist für uns quasi schon zweimal gebetet. Das Seelenheil rückt ein Stück näher und in diesem Verbrüderungsbuch wird das gewissermaßen ja potenziert, weil in diesem Verbrüderungsbuch sich die Reichenau, so ein bisschen wie der Name des Buches dann auch schon andeutet, sich mit über 100 anderen Klöstern und christlichen Gemeinschaften verbrüdert. Die tauschen dann Konventslisten der Mönche und Nonnen aus und dann ist für all diese Personen schon mal gebetet. Aber wir haben in dem Verbrüderungsbuch auch einen hohen Anteil an Laieneintragungen. Also das sind Stifter oder Förderer. Im Fall der Reichenau
Sponsoren.
Im Fall der Reichenau sind das dann auch häufig ja, Kaiser, Könige, Bischöfe, also wirklich hochrangige Persönlichkeiten, aber eben auch Pilger, die auf die Reichenau kommen, um die Reliquien zu sehen, um an diesen Reliquien auch zu beten. Und darüber können wir dann auch nachvollziehen, dass beispielsweise Personen aus Island, aus Skandinavien oder auch vom Balkan auf die Reichenau gekommen sind, um dort zu beten, was auch einfach nochmal wunderbar diese Vernetzung zeigt. Und auch die Klöster sind wirklich von der Atlantikküste bis runter nach Italien, bis hoch heutiges Niedersachsen und rüber bis nach Österreich. Also auch nochmal ein sehr weites Gebiet, was da umfasst wird. Und so kann man wirklich sagen, war das ein sehr gutes, vernetztes Kloster, was ja auch gewissermaßen im Mittelpunkt des christlichen Europas lag. Also es kam nicht von ungefähr. Man lag am Rhein, eine sehr wichtige Verkehrsroute. Man lag aber auch am Fuß der Alpen und war dann besonders auch wichtig für die Wege nach Italien. Also dahin hat man vor allen Dingen auch viele Beziehungen unterhalten. Und ja, so summiert sich das über viele Ebenen gewissermaßen zusammen, was diese Beziehungen auf der Reichenau angeht.
Bis heute ja auch ein Ziel für Pilger, auch aus aller Welt, kann man sagen, denn da spielen die Reliquien noch immer eine besondere Rolle.
Ja.
Wir hatten schon erwähnt, Markus-Reliquie, also was vom heiligen Markus, ein Körperteil, ein kleines, und dann Heilig-Blut-Reliquie, also Blut von Jesus Christus. Angeblich der Legende nach, also in Jerusalem irgendwo aufgenommen. Und dann wird das aufbewahrt in wertvollen Reliquiaren. Wir haben hier mal eine Bosa-Reliquiar eingeblendet. Und warum waren die Dinge so wertvoll und so wichtig für die Menschen?
Die Reliquien verheißen ja eine Nähe zu den Heiligen und damit auch eine Nähe zu Gott und dem Himmel. Also das war quasi so eine modern würde man vielleicht Glasfaserverbindung sagen, wirklich in den Himmel. Also man hatte sich einfach erhofft, dass an diesen Reliquien auch Wundertaten stattfinden können. Und entsprechend ist man dahin gekommen, um erneut für sein Seelenheil zu beten oder eben auch Wunder zu erbitten. Und insofern war das einfach im Mittelalter, kann man grundlegend sagen, sehr populär. Und da sehen wir auch diese lange und traditionsreiche Geschichte des Klosters Reichenau, die bis heute fortwirkt. Ich hatte kurz das UNESCO-Weltkulturerbe angesprochen. Man rutscht da schnell dahin, dass man sagt, ja, die Reichenau mit ihren wunderbaren drei romanischen Kirchen sind Kulturerbe. Aber diese gelebte Tradition gehört auch wirklich zu dem Kulturerbe mit dazu.
Ganz besonderes Stück auf der Reichenau ist auch der sogenannte Kana-Krug, denn das ist ja bekannt. Kana erinnert an die Hochzeit von Kana und angeblich war in diesem Krug auch mal Wein, was früher Wasser war.
Genau.
Also.
Ja, also das war wirklich auch ein Stück, was von der Reichenau oder von den Mönchen scheinbar besonders geschätzt war, ein besonderer Teil dieses Münsterschatzes. Denn wenn Sie heute in die Münsterschatzkammer gehen, die im Zuge des Jubiläums ja auch neu eingerichtet wurde, dann tritt man da durch diese Tür. Aber neben der Tür der Schatzkammer ist so eine kleine Nische, die auch mit Wandmalereien von Jesus und anderen Personen verziert ist. Und wir können fassen, dass diese Nische eigens für diesen Kana-Krug, der heute eben in der Schatzkammer gezeigt wird, angefertigt wurde und damit eine sehr prominente Stellung auch im Münsterchor gehabt hat. Und der Krug selber stammt vermutlich so aus der Spätantike, ist dann mal zerbrochen und im Spätmittelalter mit diesen goldenen Fassungen neu ausgezeichnet worden. Also auch wirklich ein spannendes Stück, was aber auch wieder zeigt, wie da über Jahrhunderte oder in dem Fall eigentlich über 1000 Jahre hinweg auch so eine Objektgeschichte aussehen kann.
Und ein anderes Objekt, was uns noch zeigt, dass nicht nur geschrieben, gebetet und gelesen, gearbeitet wurde, ist ein kleiner Würfel aus Elfenbein. Der ist noch viel kleiner, als er jetzt hier auf dem Foto ist. Denn es wurde auch mal gespielt, ein wenig.
Davon ist zumindest auszugehen. Ja. Also dieser Elfenbeinwürfel ist eines der ganz wenigen archäologischen Zeugnisse, was wir wirklich aus dem Kloster Reichenau haben. Also sonst ist da noch ein bisschen Keramik gefunden worden und ein kleines Weihrauchlöffelchen, was wir auch in der Ausstellung zeigen. Aber es fällt uns insgesamt sehr, sehr schwer, diesen klösterlichen Alltag über archäologische Funde zu fassen, weil das häufig eben organische Materialien sind, die dann verwittern und entsprechend ist auch hier die Fundlage. Aber nichtsdestotrotz ganz spannend hier das zu sehen.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick in die Ausstellung zu werfen. Sie läuft ja noch eine Weile in Konstanz. Vielen Dank dafür, dass Sie uns ein bisschen erzählt haben. Ein göttlicher Flecken, das ist die Klosterinsel Reichenau tatsächlich. Wir haben es vielleicht gezeigt. Ein Besuch lohnt sich nicht nur im Jubiläumsjahr. Danke für Ihr Interesse an Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören. Sie finden sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findet ihr unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal rein in Podcast Folge 30. Da geht es wie auf der Reichenau auch um große Kunst in einer Kirche, um den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald in Colmar.